Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste. Hallo liebe Skisprungfans und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Flugshow. Ja, und das ist nicht irgendeine, denn wir begehen heute ein Jubiläum. Ihr hört hier die 200. Ausgabe dieses Podcasts. Eine wahrlich magische Zahl, natürlich vor allem im Kontext unserer Lieblingssportart. Und ich, Luis Holoch, freue mich sehr, dass ich euch zu dieser Ausgabe begrüßen kann. Und weil es so war, dass die FIS an diesem Wochenende den Sommer Grand Prix in Rüschnow hat stattfinden lassen, wird das zu Beginn erstmal das Thema dieser Ausgabe sein. Und im zweiten Durchgang gibt es dann, wie in den letzten Wochen versprochen, ein kleines, aber feines Q&A. Danke an dieser Stelle schon mal für die Fragen, die ihr eingesendet habt. Ja, und das Setting ist in dieser Folge etwas Besonderes, denn einerseits macht mein Terminplan eine andere, andersartige Aufnahme nicht möglich. Es gab kein anderes Zeitfenster für mich, als das jetzt hier am Sonntagabend aufzunehmen. Und es hat sich kein Aufnahmepartner finden können, ob der zeitlichen Knappheit. Denn ja, ich bin ab Montag dann unterwegs Richtung Val di Fiemme zum Forum Nordicum und Sommer Grand Prix nächste Woche. Und entsprechend, ja, war die Zeit sehr, sehr kostbar an diesem Wochenende und sie wird noch kostbarer. Und dann kommen noch hinzu, ich hatte, obwohl es TV-Bilder gab, die man ja auch Social Media beispielsweise sehen konnte, darauf keinen Zugriff. Also egal, was ich probiert habe, es hat irgendwie nicht geklappt. Und deswegen kann ich natürlich nicht so wahnsinnig viel zu den Wettkampfverläufen und vor allem nicht zu einzelnen Sprüngen sagen. Nichtsdestotrotz soll es hier natürlich ein kurzes Resümee des Wochenendes geben und wir starten mit den Männern. Und zwar gab es dort einen sehr bekannten Namen am Samstag auf dem Siegertreppchen, nämlich David Kobatzky hat das Springen gewonnen vor Sakutaro Kobayashi und dessen japanischen Landsmann Ren Nikaido. Am Sonntag gab es dann sogar einen japanischen Doppelsieg, nämlich den ersten Erfolg von Sakutaro Kobayashi vor Naoki Nakamura und Stefan Embacher, dem amtierenden und zweifachen Juniorenweltmeister im Einzel, der damit also seinen ersten Podestplatz in einem A-Klasse-Springen einfahren konnte. Es waren sehr, sehr knappe Springen, wie man das in Rüschnow so gewohnt ist, jetzt vor allem am Sonntag eben, da trennten die ersten drei Plätze keine zwei Punkte, selbst die ersten vier Plätze nur innerhalb von zwei Punkten, denn kam jetzt doch auf der Vier, war ja auch sehr, sehr nah dran am Podium. Am Tag zuvor war er auf Platz 5 und die Polen, ja, waren schon in ihrer internen Besetzung definitiv das stärkste Team und sind dem im Großen und Ganzen auch gerecht geworden, wenngleich man sagen muss, so hundertprozentig konstant war es dann noch nicht. Nach hinten abgefallen ist vor allem Piotr Żyła im Durchschnitt, Platz 15 und Platz 22 konnte da jetzt nicht so wahnsinnig überzeugen. Alexander Snischtschow einen guten Tag gehabt mit Platz 6 und dann einen sehr durchwachsenen mit Platz 27. Aber unterm Strich muss man ja für das gesamte Wochenende festhalten. Es haben sich Namen aufgedrängt, die man sonst nicht vorne sieht, was natürlich damit zu tun hat, dass die allerwenigsten Mannschaften da wirklich in Top-Besetzung angetreten sind. Also es war ein sehr, sehr auserwählter Kreis, der da unterwegs gewesen ist. Tut einem natürlich auch in gewisser Weise leid für den Organisator und auch für die Fans, die da an die Schanze geströmt sind, dass sie da nicht die ganz großen Namen in der Masse zumindest begrüßen durften. Einige große Namen sind ja dann doch da gewesen. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall mal festzuhalten, dass neben den Polen mannschaftlich vor allem die Japaner aufgefallen sind, was ja so ein bisschen auch die These stützt, dass jetzt mit den neuen Regularien und mit dem neuen Durchgreifen in Sachen Materialkontrolle die Umstellung für die noch mit am geringsten war. Also, dass die sich sowieso vorher schon in einem guten Rahmen bewegt haben und sich jetzt gar nicht groß anpassen mussten und deren Sprünge schlussendlich einfach funktionieren, das Material-Setup halt auch passt. Also das lasse ich schon sehr, sehr gut, was sie da fabriziert haben. Wie gesagt, alles mit Vorsicht zu genießen, aber nichtsdestotrotz schon mal eine Tendenz, die sich dort feststellen lässt. Abseits davon muss man sagen, vor allem für die kleinen Nationen war das eine gute Chance, Punkte zu sammeln. Einerseits für die Springer persönlich natürlich, um das lebenslange Startrecht für Sommer Grand Prix und Weltcup, das gilt ja dann für beide Klassen, mal zu sichern, wenn sie das nicht eh schon hatten. Und aber auch natürlich im Hinblick auf die Quotenplätze für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Das Rennen läuft ja jetzt ein Jahr und ein bisschen was und jetzt geht es so wirklich in die heiße Phase und da haben einige Nationen einen guten Schritt machen können. Beispielsweise die Gastgeber, nämlich die Rumänen, denn die haben mit Mihnea Alexandru Spulber auf Platz 13 am Sonntag und Daniel Andrei Kacina auf Platz 18 am Samstag sehr ordentliche Ergebnisse fabriziert für die beiden Jungs. Sogar die besten in ihrer Karriere und damit waren sie nicht alleine. Also wenn man das mal durchgeht, dann ist das schon wirklich ein Reigen an persönlichen Bestleistungen, den es dort gegeben hat. Auch ein Slowene konnte auf sich aufmerksam machen, nämlich Žiga Jančar. Der ist an beiden Tagen in den Top 10 gewesen, am Samstag sogar mit Platz 4 aufgetrumpft. Dann ist aber auch ein Name ins Auge gestochen, wie beispielsweise Jason Colby am Sonntag. Der war nur 1,6 Punkte hinter Kamil Stoch auf Platz 5. Also wirklich ein extrem starkes Ergebnis für den US-Amerikaner. Auch aus Schweizer Sicht gab es sehr erfreuliche Dinge zu berichten. Juri Kesseli mit seinem besten Karriereergebnis auf der 7 am Samstag konnte das am Sonntag mit Platz 9 sogar bestätigen. Auch Sandro Hauswirth als 14. gut abgeschnitten. Auch für ihn das beste Ergebnis, anders als für Felix Trunz. Der ist zwar 10. geworden, wirklich auch ein Top-Ergebnis für ihn. Der hatte aber schon den 5. Platz aus Rüschnow im vergangenen Jahr. Aber auch die anderen Kleinen, wenn man sie so nennen will, konnten aufwarten. Vilho Palosaari, Finnland ja sehr beliebtes Thema bei uns diesen Sommer mit Platz 15, sein bestes Karriereergebnis. Enzo Melesi für Frankreich auf Platz 16, auch eine Fahne, die man nicht so oft weit vorne sieht. Und dann noch Kaimar Vagul aus Estland, der in Oberstdorf lebt und trainiert, hat Platz 23 geholt am Samstag. Also auch für ihn diese große Hürde, dieses Weltcup-Startrecht zu holen, mal geschafft. Auch so ein bisschen punkten können im Hinblick auf Olympia, wie gesagt. Da kann man den Jungs auf jeden Fall mal zu gratulieren. Da spielt es ja dann für sie jetzt persönlich auch erstmal keine Rolle, wer da gewesen ist. Dieses Ergebnis, dieses Erlebnis, das wird ihnen keiner mehr nehmen können. Genauso wie für Simon Steinberger, den Österreicher, der mit Platz 23 ebenfalls sein bestes Karriereergebnis geholt hat. Bei denen muss man wiederum sagen, aus deutschsprachiger Sicht, für die Konkurrenz ist es ja fast schon beruhigend, und das bitte mit einem Augenzwinkern verstehen, dass es da Österreicher gibt, die nicht ganz vorne mitspringen. Also das bedeutet nicht, dass du einen österreichischen Pass hast und automatisch im Skispringen Top-Ergebnisse einfährst. Aber ich bin mir sicher, die Jungs konnten da eine Menge lernen an dem Wochenende. Und wie gesagt, das sind ja Dinge, die du für den Rest deiner Profikarriere auf jeden Fall mal mitnehmen kannst. Das bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Genauso wie übrigens der 11. Platz von Hector Kapustík, dem slowakischen Landesrekordhalter, am Samstag. Warum gerade das Ergebnis spannend ist, dazu kommen wir gleich im Analyseteil bei den Frauen noch auf jeden Fall drauf zu sprechen. Und die große Headline vor diesem Wochenende war ja schon, dass es da das Comeback nicht nur eines Mannes, sondern auch einer Nation gibt, die wir für das Herren-Skispringen im Grunde genommen schon abgeschrieben hatten, nämlich Kanada mit Mackenzie Boyd-Klaus. Da sind ja vor einigen Wochen schon Videos von ihm auf Social Media gepostet worden, dass er die Sprungklamotten wieder ausgepackt hat und sich auch in Europa rumgetrieben hat. Und jetzt hat er sich in Rüschen auf der Konkurrenz gestellt, der Internationalen, und mit Platz 14 und Platz 16 einen sehr, sehr ordentlichen Einstieg gefunden. Also man muss natürlich jetzt vorsichtig sein, das zu bewerten und auch in Relation zu sehen zu dem, was er leisten könnte, wenn denn die ganze Weltspitze da wäre. Aber es ist auf jeden Fall mal ein guter Einstieg und es zeigt auch, dass ja, er wohl so nie richtig mit dem Skispringen hundertprozentig abgeschlossen hätte. Er hat ja auch nie gesagt, dass er jetzt zurücktritt, dass seine Leistungskarriere irgendwie beendet ist, sondern es war immer noch dieses Hintertürchen offen, zumindest ein Spalt. Das hat er jetzt ganz weit aufgestoßen und ja, bewirbt sich jetzt um eine nächste Olympiateilnahme. Und also ein gewisses Grundlevel musst du ja schon mitbringen, wenn du dann dich auch im Sommer Grand Prix stellst. Und das geht nicht, ohne dass du was dafür getan hast. Also der Mann hat auch jetzt in dem einen Jahr Auszeit, oder waren es zwei, weiß ich gar nicht mehr genau, nicht auf der faulen Haut gelegen oder sich einen Pensionistenbauch angefressen, sondern der ist in Shape. Und das zeigen diese Ergebnisse auch. Und ja, bin gespannt, wie seine Reise persönlich weitergeht. Deutsche Skispringer waren nicht am Start, sonst wären die jetzt sicherlich auch schon mal hier thematisiert worden in meinem Monolog. Und deswegen ist das eigentlich heute die passende Überleitung, denn auch bei den Frauen haben wir vergeblich nach deutschen Flaggen im Klassement gesucht. Selbiges galt da auch für Österreicherinnen und Schweizerinnen. Dementsprechend war es schon fast vorprogrammiert, dass es auch dort einige Überraschungen geben würde, zumal auch die anderen Teams und Spitzenspringerinnen mit Abwesenheit geglänzt haben. Das führte wiederum dazu, dass die Dominanz, die mannschaftliche, die ich bei den Männern eben angesprochen hatte, seitens des japanischen Teams, bei den Frauen noch deutlich ausgeprägter war. Es gab an beiden Tagen nur eine Springerin, die mit denen so richtig mithalten konnte und sogar einen möglichen Fünffachsieg verhindert hat. Und deswegen steigen wir mal ganz untypisch nicht mit der Siegerin ein oder den Siegerinnen vielmehr, sondern mit der Springerin, die an beiden Tagen auf Platz 3 gelandet ist, nämlich Anna Twardosz aus Polen. Die hat wahrlich Historisches geschafft, denn noch nie zuvor ist eine Polin in irgendeinem Springen auf A-Klasse-Niveau auf dem Podest gelandet und sie hat es zweimal geschafft. Am Sonntag hat sie ihren Platz verteidigt, am Samstag hat sie nach dem ersten Durchgang sogar geführt. Da ist es vollkommen verständlich, dass man da vielleicht auch so ein bisschen Nervenflattern hat und es nicht ganz durchbringt, aber das war auch nicht mal knapp, dass sie diesen Podestplatz behalten hat. Also da hatte sie fast 10 Punkte Vorsprung und dementsprechend tolles Resultat für sie, auch absolut verdient. Der Name auf Platz 2 ist jetzt mittlerweile ein sehr, sehr geläufiger und er war an beiden Tagen identisch, nämlich Nozomi Maruyama, mal wieder Zweite geworden. Die hat jetzt 7 zweite Plätze angehäuft, aber immer noch keinen Sieg. Und noch kurioser war es, wenn man sich angeschaut hat, wie knapp sie diese Siege jeweils verpasst hat, nämlich beide Male um 0,7 Punkte. Also das ist mal ein Déjà-vu der ganz, ganz anderen Art. Und ja, man hat es auch so ein bisschen gesehen auf den Fotos, die danach so ja veröffentlicht wurden. So hundertprozentig happy war sie nicht, obwohl sie jetzt die Führung in der Gesamtwertung übernommen hat. Aber klar, diesen Sieg hätte sie natürlich sehr, sehr gerne gehabt. Und auch der ist in gewisser Weise kurios, denn der ist an beiden Tagen von unterschiedlichen Springerinnen eingefahren worden. Nämlich am Samstag von der erst 18-jährigen Yusuki Sato und am Sonntag von Kurumi Ichinohe. Also beide Siege gingen an Japanerinnen. Und das Kuriose an diesen Siegen ist, sie haben an diesen beiden Tagen gewissermaßen die Platzierungen getauscht. Denn Ichinohe war am ersten Tag Sechste und gewinnt am zweiten. Sato gewinnt am ersten Tag und wird am zweiten Tag natürlich Sechste. Also das sind schon kosmische Zufälle, die da passiert sind. Sehr, sehr amüsant für Statistik-Freaks und die kommen noch weiter auf ihre Kosten. Denn Sara Takanashi, von der man ja jetzt gedacht hätte, ja Mensch, jetzt bei dem Feld wäre es nochmal an der Zeit wieder für ein Podium. Ist wieder zweimal Vierte geworden und steht jetzt bei 6 vierten Plätzen in Serie. Früher wären es noch Siege gewesen, vor so 10 Jahren oder 5 Jahren oder 6, 7 Jahren. Jetzt sind es halt 4. Plätze. Auch ja, in gewisser Weise sehr, sehr bitter für sie. Aber abseits dessen muss man dem japanischen Team ein Kompliment machen. Die haben ihre Vormachtstellung weiter zementiert, haben jetzt schon mehr Punkte als jede beste Nation im Nationencup zuvor. Und es sind ja noch Wettkämpfe im Laufe des Sommers. Dann kommen wir zu zwei in Teilen neuen Namen. Wieso sage ich in Teilen? Denn der zweite hat einen Anhängsel bekommen. Der erste neue Name ist Daniela Vasilica Tot, geborene Haralambie, der Star des rumänischen Skispringens. Und auch die hat ein neues bestes Karriereergebnis erzielt, am Sonntag nämlich mit Platz 7. Selbiges gilt auch für die zweite Skispringerin, die in den letzten Wochen das Ja-Wort gegeben hat, nämlich Nicole Konderla. Den Teil des Namens kannten wir schon, Joroschek. Sie hat nämlich Kacper Joroschek geheiratet, den polnischen Skispringer, und ja, ist jetzt erstmals unter diesem Namen angetreten und ist 11. geworden. Also Twardosz war nicht die einzige Polin, die da mit persönlichen Top-Resultaten auf sich aufmerksam machen konnte. Und wenn wir schon bei Platz 11 sind, bleiben wir auch bei diesem, denn, ich hatte es ja vorhin gesagt, Hector Kapustik aus der Slowakei hat diesen Platz belegt. Aber schon zuvor hat das seine Landsfrau Tamara Mesikova geschafft. Es ist nicht nur das beste Ergebnis einer slowakischen Skispringerin, sondern sie hat auch das beste slowakische Ergebnis im Sommer Grand Prix überhaupt eingestellt. Und das hat vor ziemlich genau 20 Jahren ihr Cousin Martin aufgestellt. Und auch sie war nicht die einzige Springerin ihres Teams, die positive Schlagzeilen schreiben konnte, denn auch ihre jüngere Teamkollegin Kira Maria Kapustikova, nämlich die Schwester von Hector, da sind wir wieder bei Familienbanden, hat mit Platz 18 am Sonntag wirklich ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt und auch da wieder Punkte für die Olympia-Quali gesammelt. Selbiges gilt auch für andere Springerinnen aus weiteren Nationen. Da wären zunächst mal die Amerikanerinnen zu nennen, die ja in Courchevel eine unschöne Episode erlebt haben, wie ihr da vielleicht mitbekommen habt. Denn bis auf Samantha Mazuka sind ja dort keine startberechtigt gewesen, weil ihre Sprunganzüge den Pre-Check nicht bestanden haben. Den haben sie jetzt mittlerweile in der Zwischenzeit längst hinter sich und haben das an diesem Wochenende auch genutzt. Annika Belshaw hat mit Platz 5 ihr bestes Karriereergebnis erzielt. Und auch hier gibt es eine Kuriosität. Die hatte bis zum Samstag noch nicht mal Sommer-Grand Prix-Punkte geholt. Im Weltcup hat sie sich ja jetzt etabliert, aber im Sommer-Grand Prix hatte sie bis dato 9 punktlose Versuche und es jetzt eben geschafft. Paige Jones, ihre Teamkollegin, die ja dann noch mit einem Podcast-Interview ein sehr, sehr unschönes Erlebnis in Courchevel zur Sprache gebracht hat. Dazu verlinke ich euch auch noch einen Artikel. Ich will das jetzt nicht hier zu weit ausweiten. Die hatte dann am Samstag bereits die Top 10 erreicht, genauso wie Belshaw. Da waren sie 9. Belshaw, Jones 10. Und Jones konnte sich dann am Sonntag noch auf Platz Nummer 9 verbessern. Weitere persönliche Bestleistungen haben wir noch gesehen von Emma Chervet. Das war an diesem Wochenende die einzige Französin in der Abwesenheit von Josephine Panier. Dann haben wir noch zwei Sloweninnen, nämlich Jerica Jesenko und Lara Logar mit den Plätzen 21 und 26. Für Logar war es dann sogar das Erringen des persönlichen lebenslangen Startrechts im Weltcup und im Sommer-Grand Prix. Selbiges für Noelia Vuerik aus Italien. Und deren Landsfrau Martina Sanica ist an beiden Tagen auf Platz 15 gelandet. Und ja, konnte da so ein bisschen auf sich aufmerksam machen in der Abwesenheit von Lara Malsina. Ihr habt das ja wahrscheinlich mitbekommen, die fällt den Rest der Saison aus. Auch Annika Sieff hatte sich ja an der Hand verletzt, aber die springt zumindest wieder. Und da gehe ich fest von aus, dass wir sie am kommenden Wochenende in Val di Fiemme bei ihrem Heim-Sommer-Grand Prix auch sehen. Und last but not least auf jeden Fall noch zu erwähnen im Reigen derer, die persönliche Erfolge erzielt haben. Bing Dong aus China, das chinesische Team hier in Rüschnow erstmals mit dabei gewesen. Und Bing Dong mit Platz 8, ihr bestes Karriereergebnis, einen Platz hinter Qi Liu am Samstag. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr erfreulich zu sehen. Und auch bei den Frauen gab es ein Comeback nach sehr, sehr langer Auszeit. In dem Fall allerdings eine unfreiwillige, nämlich Natalie Eilers. Die hatte sich vor 20 Monaten verheerende Verletzungen zugezogen bei einem wirklich schlimmen Trainingssturz. Und ist jetzt hier in Rüschnow wieder ins Wettkampfgestehen eingestiegen. Und das gleich mit einem nächsten Sturz, nämlich im ersten Durchgang am Samstag. Da hat sie nach dem Absprung nicht zu ihrer Balance gefunden und hat sich dann in gewisser Weise bewusst für einen Sturz entschieden, denn wie sie danach verraten hat, ich konnte ein bisschen mit ihr sprechen, ist es ein ähnlicher Ablauf gewesen wie bei ihrem Sturz seinerzeit. Und da sie da so schlechte Erfahrungen gemacht hatte und nicht nochmal ihr Knie riskieren wollte, hat sie da ja quasi im vorauseilenden Gehorsam eingegriffen, hat den Sturz in Kauf genommen, ist aber unverletzt geblieben und auch am Sonntag gestartet, hat dort als 31. das Finale denkbar knapp verpasst, aber ja, hat sie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Rückschlag, logischerweise aber einer, der ihr auf dem Weg zurück auf jeden Fall helfen wird. Und da drücken wir ihr die Daumen, dass der Weg weiterhin bergauf geht. Der Plan für sie ist jetzt, dass sie auch am kommenden Wochenende in Val di Fiemme startet, die Olympiaschanzen testet. Denn das ist natürlich ihr großes Ziel für diese Saison, aber natürlich auch das Ziel der Konkurrenz. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Wochenende. Denn da dürfen wir uns darauf einstellen und vor allem darauf freuen, dass das Feld wieder ein ganz, ganz anderes sein wird. Wir haben ja zum Beispiel auch schon die namentlichen Nennungen des Teams aus Norwegen bekommen, das ja bis dato bei den Frauen noch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Bei den Männern natürlich sehr, sehr wohl. Da kann ich euch verraten, dass Christopher Eriksen Sundal, Benjamin Østvold, Fredrik Willemstad und Halvor Egner Granerud an den Start gehen. Also Granerud mit seinem Comeback nach der Verletzung, die er sich letzten Winter zugezogen hat, ist ja in der Zwischenzeit auch Papa geworden. Viel los im Hause Granerud, obwohl es zwischenzeitlich wenig Skispringen gab. Aber da dürfen wir uns sehr drauf freuen. Genauso gibt es die erste Kostprobe des Frauenteams, das zu viert an den Start gehen wird, mit Heidi Dürre, Trosserud, Anna Odineström, Ingvild Synnøve Midtskogen und Gita Westvold Hansen. Das war ja auch eine Neuigkeit, die wir in den letzten Wochen bekommen haben, dass sie, weil sie sich den Traum von Olympia eben erfüllen möchte, zumindest für diese Saison wieder in das Lager der Spezialspringerinnen wechselt. Dort war sie ja bereits in der Saison 2019-2020. Das war ja die letzte, wo es in der nordischen Kombination noch keine Weltcups gab und ist ja dann erst rüber gewechselt und hat dort ihre großen Erfolge eingeholt. Und jetzt möchte sie sich eben zu Olympia kämpfen. Ein Platz im norwegischen Team, zumindest im Weltcup-Team, ist ja frei geworden durch die schwere Verletzung von Thea Minjan Bjørset. Und auch Silje Opseth hatte sich ja im letzten Winter verletzt. Die wird in Val di Fiemme noch nicht mit am Start sein. Aber da kann sie ja auf jeden Fall erstmal eine Kostprobe abgeben, die gute Gita Westvold Hansen. Als Führende des Sommer Grand Prix, wie gesagt, fährt Nozomi Maruyama dorthin. Die hat jetzt 75 Punkte Vorsprung auf Nika Preyots und Sara Takanashi ist jetzt in der Grand Prix Gesamtwertung, obwohl sie bislang nur Vierte geworden ist, auf Platz 3 geklettert. Dementsprechend wird sie diesen logischerweise auch einnehmen für, weil die Fiemme. Bei den Männern führt nach wie vor Niklas Bachlinger vor Sakutaro Kobayashi und David Kubacki, der den dritten Platz erobert hat an diesem Wochenende. Wie die österreichische Besetzung aussehen wird, das weiß ich zum jetzigen Stand der Aufnahme am Sonntagabend noch nicht, aber ihr werdet es ja dann sehen und vor allen Dingen natürlich auch hören in der nächsten Ausgabe der Flugshow. Damit soll es das aber natürlich jetzt an dieser Stelle noch nicht gewesen sein, denn wie angekündigt und wie versprochen, gibt es jetzt nach dem kurzen Jingle, den wir schon lange nicht mehr benutzt haben, den zweiten Durchgang mit euren Fragen aus dem Q&A und auch dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und in diesem zweiten Durchgang soll es jetzt um eure Fragen gehen, die ihr eingeschickt habt. Anlässlich der 200. Ausgabe der Flugshow gibt es jetzt einen Teil Q&A, weil, wie gesagt, das auch mein Terminplan nicht anders zulässt. Aber ich freue mich jetzt mal, eure Fragen durchzugehen, die ihr in der vergangenen Woche oder schon deutlich vorher so eingeschickt habt. Und wir beginnen mit der Frage von SeraOrb04. Die möchte wissen, wie fühlt es sich an, alleiniger Host zu sein? Vermisst du Tobi und Gernot? Natürlich vermisse ich die beiden, da mache ich auch gar kein Geheimnis draus. Hat sich schon einiges geändert, also schon durch Gernots Ausstieg seinerzeit, aber auch jetzt dadurch, dass Tobi nicht mehr Teil des Kernteams ist. Aber natürlich haben wir auch außerhalb der Flugshow Kontakt gehabt und haben ihn auch nach wie vor, verstehen uns nach wie vor auch super, also das ist überhaupt nichts, was da irgendwie zwischen uns steht oder so. Aber ich würde mir schon helfende Hände wünschen, sagen wir es mal so. Es war schon nach Gernots Ausstieg so, dass ich mich dann alleine um Social Media gekümmert habe und ja auch gerade in der letzten Saison, wo Tobi ja auch schon das eine oder andere Mal nicht dabei war, auch dann die alleinige Arbeit auch noch mit der Produktion hatte. Und das ist ja jetzt vollends in meine Hände rübergewechselt. Und da bin ich auch ehrlich, das ist der Teil, der mir am wenigsten Spaß macht. Also wäre es damit getan, dass man einfach nur sich vor ein Mikro setzt oder stellt und labert. Mensch, beste Leben. Aber es passiert eben noch viel, viel drumherum. Und es ist auch viel Zeit, die dafür ins Land geht. Und das ist gerade, wenn man dann im Laufe eines Winters einen vollen Terminkalender hat, sehr, sehr aufwendig und macht auch nicht immer Spaß. So gesehen, ja, tut es mir einerseits menschlich weh, weil ich die beiden Jungs einfach sehr, sehr gern habe. Noch dazu, finde ich, haben wir uns auch super ergänzt, einfach. Sowohl on-air, aber auch, wie gesagt, auch off-air. Und ja, ist schon ein bisschen schade, aber ich gebe mein Bestes, den Laden weiterhin am Laufen zu halten. Jan-Niklas Weber möchte wissen, machst du Analysen, welche Folgen am meisten gehört werden? Und wenn ja, deckt sich das mit den Folgen, die am meisten Spaß bei der Aufnahme machen und auf die ihr euch am meisten selber freut? Also ich mache sehr viele Analysen tatsächlich. Ich gucke mir die Zahlen tatsächlich sehr, sehr genau an. Versuche auch da zu erkennen, hey, was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht nicht so gut. Woran liegt das vor allem natürlich auch? Und schon, man kann sich da auch ein bisschen drin verlieren, gerade wenn man da so interessiert dran ist. Also das, den Teil kann ich mit Ja beantworten. Der andere Teil, schwierig. Die Folgen, die am meisten gehört werden, sind tatsächlich die, wo es um kontroverse Themen geht. Also wir haben gerade am Ende der letzten Saison gemerkt, hey, dieses Thema Anzugsskandal, das beschäftigt auch Leute außerhalb unserer Kernzielgruppe. Und da sind die Hörerzahlen entsprechend angestiegen. Kann dir und euch aber auch sagen, die Folgen haben nicht so viel Spaß gemacht aufzunehmen, weil es einfach auch keine schönen Themen sind. Genau das Gleiche war bei Olympia 2022 mit dem Mixteam-Wettkampf, der ja so desaströs verlaufen ist. Und dementsprechend ist die Schnittmenge vielleicht 50%, vielleicht auch niedriger. Also die Folgen, die mir am meisten Spaß machen, sind halt diese ausführlichen Interviews, wo man Leute auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt und viel über sie erfährt. Und es gibt einige, die sehr gut funktioniert haben. Das sind natürlich dann auch große Namen. Ja, Aber mir macht es dann auch Spaß, mit Leuten zu sprechen, über die man vorher vielleicht noch nicht so viel weiß und die dann Dinge erzählen, auf die man dann nochmal eingehen kann. Dementsprechend, ja, ist das ein sehr, sehr gemischter Blick, den ich darauf habe. Die Lea fragt auch noch, kann Gernot nochmal dabei sein, wenn sich's zeitlich ergibt, auf jeden Fall. Ist halt bei unseren Terminkalendern nicht so einfach. Seraop 04, wer wäre dein persönlicher Wunschgast in der Flugshow? Schwierige Frage, gerade so spontan. Komme ich, glaube ich, an anderer Stelle nochmal drauf zurück bei einer anderen Frage, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, mich mit Leuten über diese Sportart auszutauschen. Deswegen würde ich sagen, kleiner Cliffhanger, beantworte ich an anderer Stelle nochmal. Wird nochmal Thema sein. Fan of Ski Jumping mit einem Dreierpack. Hast du eine absolute Lieblingsfolge dieses Podcasts? Wenn ja, welche? Schwierig, ich tendiere zu nein, einfach aus dem Grund, weil bei uns keine Folge wie jede andere ist. Also auch wenn es sich nach Routine anfühlt, ist es nicht. Wir haben ja auch eine große Formatvielfalt hier in der Flugshow und wahrscheinlich freue ich mich auch deswegen so auf die Aufnahmen, weil es jedes Mal ein bisschen was anderes ist. Aber der zweite Grund, weshalb ich dir jetzt Nein zu sage, ist, wenn ich da jetzt eine Folge nennen würde, fühlt es sich wahrscheinlich 7 oder 8 anderen gegenüber ungerecht an, wenn ich die jetzt nennen würde. Deswegen, nein, würde ich nicht sagen, dass ich eine Lieblingsfolge habe. Was war dein emotionalster Moment in der Flugshow und bei Springen? Also in der Flugshow hoffe ich, es gab ihn nicht, weil letzten Endes bin ich ja da auch Journalist und meine eigenen Emotionen sollten da keine Rolle spielen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass ich irgendwann mal besonders emotional wäre und mich in Rage geredet habe oder in eine Schwärmerei verfallen wäre. Also ich glaube, dass ich da ein ganz ausgewogenes Verhältnis habe. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, was ich da antworten sollte. Vielleicht hast du ja einen, dann schreib's gerne. Und die andere Frage, emotionalster Moment bei Springen, ganz klar, wird auch für den Rest meines Lebens so bleiben. Beim Skifliegen Vikersund der Frauen vor 2 Jahren, 2023, einfach dieses Gefühl haben, hey, dieses Etappenziel ist jetzt geschafft, man hat diesen Meilenstein erreicht und vor allem aber der Gemeinschaftsgeist, die Kameradschaft unter den Athletinnen, das war für mich Peak. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man das nochmal so reproduzieren kann, wie auch immer. Also das wird, glaube ich, unerreicht bleiben. Dann hatte sie noch gefragt, kann Stefan Laie mal als Interviewgast bei der Flugshow teilnehmen? Selbiges hatte sie vormals auch zu Andy Wellinger gefragt. Sind natürlich beides Namen, die auf jeden Fall auf dem Zettel stehen. Ich finde auch immer, ja, man kann sich das vornehmen in dem Sinne, aber es muss dann halt auch die passende Gelegenheit geben. Also ich bin da immer so anlassbezogen, sag ich mal. Aber ich hoffe, dass das in naher Zukunft, und damit meine ich nächstes Jahr, tröte ich jetzt mal hier so raus, dass das dann klappt, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Dann haben wir ein paar Fragen zum Thema Schanzen. Eine von David, die jetzt vielleicht in der Zwischenzeit nicht ganz so gut gealtert ist oder vielleicht sogar sehr gut gealtert ist, weil sich viel getan hat. Hat Luis eigentlich mal wieder Copperpeak News? Ich denke, ihr habt das alle mitbekommen, dass die Bauarbeiten dort im Gange sind. Der Hang schaut auch schon ganz anders aus als vor dem Umbau. Also da machen sie sehr, sehr guten Fortschritt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und sie können da vielleicht auch im Winter ein bisschen was machen, denn das Projekt ist ja sehr, sehr aufwendig. Aber in der Pole Position im Rennen um den Status erste Giant Hill der Welt sind sie auf jeden Fall mal vor Harachov. Da auf jeden Fall die Empfehlung, wenn ihr wissen wollt, was da gerade so abgeht oder vielleicht auch nicht, hört auf jeden Fall in die Folge rein, die ich mit Daniel Kultau zu Harachov und dem tschechischen Skispringen gemacht habe vor 2 Wochen oder vor 3. Dann seid ihr da auf jeden Fall auf dem neuesten Stand und ja, denke mal, Copperpeak geht soweit gut voran. Die dürften soweit im Plan liegen und ja, bin sehr gespannt, wie die Anlage dann endgültig aussieht. Jan-Niklas Weber möchte wissen, wie weit würden die Springer von heute mit den Anzügen von früher fliegen? Gibt es irgendwelche Vergleiche? Also mir sind keine bekannt. Gebe jetzt auch zu, so wahnsinnig viel habe ich mich mit der Thematik nicht beschäftigt, weil es ja doch ein sehr, sehr hypothetisches Szenario ist. Was wir auf jeden Fall festhalten können, wäre, dass die Anzüge von damals ja nochmal ganz andere Tragfähigkeiten und Flugeigenschaften hatten, als es die heute haben. Und so gesehen kämest du, glaube ich, so ein bisschen in die Bredouille, weil aktuell wird ja jetzt schon mit sehr, sehr niedrigen Anlaufgeschwindigkeiten sehr, sehr weit und sehr, sehr gut gesprungen. Es werden ja auch immer noch Schanzenrekorde gebrochen, obwohl die Anlaufgeschwindigkeit so niedrig ist wie wahrscheinlich nie zuvor. Wenn du das dann aber noch mit einem Anzug ergänzt, der noch besser trägt, puh, dann könnte es ziemlich abgehen. Also das wäre ein Experiment, was ich, ja, wenn dann nur von sehr, sehr niedrigen Startgates ausprobieren würde und wahrscheinlich auch mit Springern, die jetzt nicht in der Weltspitze sind. Also sonst könnte es, glaube ich, sehr, sehr schnell gefährlich werden, weil das Level einfach sehr, sehr hoch ist in der Weltspitze. Und dieses Thema Anlaufinfrastruktur, das war eins, was Walter Hofer, der ehemalige Renndirektor, schon vor 15 Jahren angesprochen hat, dass man sagt, ja, es wird Chancen geben, wo wir unten dran bauen müssen. Und ein prominentes Beispiel davon war ja dann Innsbruck, der Berg Isel, so gesehen. Ja, würde man das damit auf jeden Fall nochmal beschleunigen oder befeuern. JK201404 schreibt, Ausbau in Planitza. Seit Jahren wird am Ende der Saison ein Ausbau für Sprünge auf 260 Meter plus X angesprochen, doch bis jetzt passiert nichts. Woran scheitert es? Das ist eine Frage, die in ihrer Natur und auch in ihrer Formulierung bald schon der Vergangenheit angehören wird. Denn der einzige Umstand, der das bis jetzt limitiert hat, war das Reglement. Denn bis zu diesem Frühjahr gab es den Passus, dass der Höhenunterschied zwischen Fuß des Schanzentisches und Auslauf 135 Meter beträgt. Das hat man jetzt auf 140 Meter erhöht. Und da die Schanzen vorher entsprechend dieser Richtlinie gebaut waren, da also schon am Limit waren, konnten sie gar nicht größer werden, als sie es jetzt sind. Aber das ändert sich ja jetzt mit dieser Regelumstellung. Zwar noch nicht sofort, Planitza hat gesagt, ja, sie beschäftigen sich mit diesem Szenario, auch nicht erst seit gestern, aber es wird halt dauern, bis du das baulich umsetzen kannst. Wahrscheinlich wird es dann zur Skiflug-WM 2028 der Fall sein, wenn dann ja auch vielleicht erstmals die Frauen dort mit von der Partie sind. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das hinhaut, aber es wird nicht mehr lange dauern. Die Eva hat geschrieben, ich wusste gar nicht, dass es in Wernigerode Skisprungschanzen gibt. Weißt du, ob die noch aktiv sind? Liebe Grüße aus dem Urlaub, hat sie geschrieben. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit dort und ja, die Schanzen sind nicht nur gut in Schuss, sie werden auch rege genutzt. Der Skiclub Wernigerode hat eine sehr ordentliche Nachwuchsarbeit dort an den 12 Morgenthal-Schanzen. Bin dort auch mal kurz gewesen, habe mir das da angeschaut. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Anlage, also für Anfänger und Fortgeschrittene, also bis K60 geht es ja dort. Wirklich top. Lässt soweit keine Wünsche offen, würde ich mal behaupten. Und sie haben mit Kim Amy Duschek, eine Athletin, die in der vergangenen Saison auch im Weltcup unterwegs gewesen ist, er hat ihr Weltcup-Debüt gefeiert, besucht das Ski-Internat Klingenthal, ist in Lake Placid auch Juniorenweltmeisterin mit dem Team geworden. Die kommt eben aus Wernigerode, hat dort ihre ersten Steps gemacht und ist dann nach Klingenthal gewechselt. Und das ist ja auch eine Auszeichnung für die, für den Verein, dass das Internat so eine Springerin haben möchte, um sie noch weiter zu formen, weil man in ihr eben das Potenzial sieht, dass sie es früher oder später in die Weltspitze schafft. Also da werden weiterhin Grundsteine für sehr ordentliche Karrieren gelegt und ich hoffe, das bleibt auch noch einige Zeit lang so. Dann kommen wir jetzt zu einem Segment, in dem es um Teams und Springer geht. Der Patrick hat eine Beobachtung gemacht und sich deswegen gefragt, ist es den Trainern eigentlich verboten, beim Abwinken den Springern ein Zeichen zu geben, welches auf bestimmte Windverhältnisse hinweist? Es ist ja oft so, dass ein Springen von unterschiedlichen Winden begleitet wird. Wäre es dann nicht denkbar, den Springer beim Abwinken ein Zeichen zu geben, auf welchen Wind er sich einstellen kann oder muss beim Absprung? Vielleicht mit einer anderen Fahne oder einer Art des Abwinkens? Ich kann mich erinnern, dass Österreich sowas mal gemacht hat, oder? Nur seitdem sah ich sowas nie wieder. Also das stimmt, da kann ich mich auch dran erinnern, dass das zu Zeiten von Alex Pointner als Cheftrainer der Österreicher großes Thema war. Die haben ja so ziemlich alles ausgetüftelt. Und in Nuancen passiert das heute ja auch immer noch. Also wenn besonders starker Wind zum Beispiel ist, gibt es ja Trainer, die den Stoff der Fahne dann zwischen Hand und Fahnenstock quasi einklemmen, dass die nicht so im Wind flattert. Das wird sicherlich gemacht, aber auch ansonsten wird es individuell Absprachen geben. Also da müsste man dann halt mal einzelne Trainer fragen, wie die das so handhaben. Aber letzten Endes ist man ja einerseits Vertrauensperson, andererseits auch ja verantwortlich in dem Sinne, den Springer oder die Springerin da abzulassen. Und da wird man mit Sicherheit im Vorhinein Absprachen getroffen haben, wenn es zu extremen Situationen gekommen ist. Der Lugi schreibt, im Rodeln dürfen im Mixed kleine Nationen mit einer anderen an den Start gehen, so fährt zum Beispiel ein Australier mit einer Schweizerin. Wie steht ihr zu sowas beim Skispringen? Haben wir, glaube ich, auch das ein oder andere Mal schon andiskutiert, gerade auch als es jetzt um das neue Wettkampfformat ging, dass ich das eine sehr wohltuende Sache finde, übrigens nicht nur im Mixed, sondern auch bei getrenntgeschlechtlichen Wettkämpfen. Lasst doch Leute, die sonst nicht in den Genuss eines Teamspringens, welches Format auch immer kämen, mit anderen zusammenspringen. Wenn sie dann Preisgelder oder Punkte holen sollten, kann man das immer noch auseinanderdividieren, wie der Mathematiker sagt. So gesehen wüsste ich nicht, was da dagegen spricht. Ich fände das sehr, sehr erfrischend in Jugendklassen, wie zum Beispiel bei den Feser Games, ich glaube auch beim Youth Cup, wird es ja zugelassen, also warum auch nicht auf höchster Ebene? Verstehe ich nicht so ganz. Also wäre schon eine coole Sache auf jeden Fall. Der Dadde, auch bekannt oder berüchtigt für seine Fragen, stellt zwei große. Fangen wir an mit Ahonen Prime oder Schlierenzauer Prime. Es ist eine sehr spannende Frage, weil die beiden trennen nicht so besonders viel. In Nuancen schon, weil ich würde behaupten, dass bei Ahonen die Ausschläge nach oben und nach unten ein bisschen extremer waren. Andererseits hat er für mich nicht nur eine Prime gehabt, also gab mehrere Phasen, in denen er sehr, sehr stark war. Wohingegen Schlierenzauer auf sehr, sehr kurzem Zeitraum, oder was heißt sehr, sehr kurz, in einer Spanne von 4-5 Jahren sehr, sehr viel auf einmal gewonnen hat. Also es liegt nicht viel zwischen den beiden, nur die Karrieren sind halt ein bisschen anders verlaufen. Ich glaube, von der Wertigkeit her, also wenn man den Wert jetzt auch monetär beziffern möchte, hat Schlierenzauer mehr aus seiner Karriere auch rausholen können, weil die Möglichkeiten einfach andere waren. Deswegen würde ich da jetzt im egoistischen Sinne sagen, seine Prime auf jeden Fall krasser. Oder würde ich hätte ich lieber als Leistungssportler. Aber natürlich viermal die Vierschanzentournee zu gewinnen, wie in der Auen, auch boah, unfassbar. Also große, große, große Geschichte. Und dann hat er noch gefragt, gibt es für euch einen Goat im Skispringen? Die ewige Goat-Debatte, nirgendwo ist sie so präsent wie im Spitzensport. Und auch im Skispringen wahnsinnig schwer zu beantworten, weil wie willst du Springer, die Pioniere waren, mit den heutigen vergleichen? Die heute, die haben so viele Möglichkeiten, Titel zu holen, die erstmal noch erfunden werden mussten, letzten Endes, oder definiert werden mussten. So gesehen sind das immer Vergleiche, die hinken, gerade wenn du es nur an der Zahl der Erfolge misst. Deswegen würde ich das Ganze abstrahieren auf eine Ebene, die vielleicht gerne mal vergessen wird, nämlich wie anpassungsfähig oder wandelbar ist ein Skispringer. Und da gibt es für mich in erster Linie zwei Namen, die herausstechen. Der eine, eigentlich offensichtliche, aber der in der Goat-Debatte wahrscheinlich nicht mal auftauchen würde, wenn du das in der Allgemeinheit fragst, ist Jens Weißflog. Einfach aus dem Grund, er hat eine verhältnismäßig lange erfolgreiche Zeit gab gegenüber seinen Konkurrenten. Noch dazu hat er mehrere historische Meilensteine erreicht und ist nun mal der erfolgreichste Skispringer in beiden Stilen, die das Skispringen maßgeblich geprägt haben, nämlich Parallel- und V-Stil. Olympiasieger, Vierschanzentournee, Weltcupsiege, das können nicht viele von sich behaupten, das mit beiden Stilen zu schaffen. Noch dazu war er ja in einem sehr fortgeschrittenen Stadium seiner Karriere, als er dann die neue Technik erlernt hatte. Und auch damit ist er Weltspitze gewesen, was die allerwenigsten geschafft haben. Also es gibt zum Beispiel nur 8 Skispringer, die überhaupt Weltcupspringen gewonnen haben. In beiden Stilen. So, und das macht ihn für mich zu einer herausragenden Persönlichkeit in der Debatte. Und wenn man es jetzt auf die Neuzeit bezieht, dann führt für mich auch kein Weg am Namen Stefan Kraft vorbei. Denn der hat einfach so viele Regeländerungen erdulden müssen und ist trotzdem seit 15 Jahren Weltspitze. Hat trotzdem in der Zeit nur eine Saison gehabt, wo er nicht mindestens ein Springen gewonnen hat und wo er nicht den einstelligen Platz im Weltcup-Klassement belegt hat. Also das ist für mich herausragend. Aber ich weigere mich auch, mich da festzulegen, weil, nochmal, wie willst du das miteinander vergleichen? Der Sport hat sich so krass verändert. Also allein in den letzten 25 Jahren, was da abgegangen ist, deswegen schwierig. Genauso wie die Frage von Jan-Niklas Weber, wenn alle das gleiche Material und Trainingsbedingungen hätten, wen würden wir neu weit vorne sehen? Das maße ich mir nicht an zu beurteilen, weil ich es schwierig finde, Trainingsbedingungen zu beurteilen. Ja, du kannst vergleichen, wer hat wie viele Schanzen im Umkreis zur Verfügung, wer ist wie oft auf Trainingscamp, aber das bekommst du ja auch nur bedingt mit. Also da müsste man einfach noch wirklich sehr, sehr nahe dran sein und über jede Trainingswoche informiert sein. Und das ist schwierig und das bin ich auch nicht, ehrlicherweise. Aber da es beim Thema Material ja die Tendenz gibt, dass es da ausgeglichener zugeht in der Qualität des verfügbaren Materials und auch einfach in den Möglichkeiten, das zu testen und dann auch in den Wettkampf einzubringen, glaube ich, dass man sich da schon angleicht. Und Trainingsbedingungen, ja, schwierig. Also du kannst ja auch nur das Thema Schanzen so wirklich beurteilen, weil was außerhalb dessen gemacht wird und wie gut die methodisch arbeiten, die einzelnen Nationen, das ist ja auch, da musst du ja so viele Einblicke haben. Und wie gesagt, die habe ich einfach aus meiner Position heraus nicht. Dementsprechend wären das wahrscheinlich Namen, die jetzt auch außerhalb der Top 30 unterwegs sind. Und wahrscheinlich wären es auch wirklich kleine Nationen, die auch monetär nicht so gut bestückt sind, weil ich glaube, die ganz großen Nationen sind sich in vielen Dingen einfach so ähnlich. Und die Nachteile, die Einzelne vielleicht haben, die werden durch andere Sachen wiederum ausgeglichen. Also da tue ich mich auch schwer, da jetzt Namen fallen zu lassen. Wo wir noch beim Thema Material sind, auch da nochmal die Frage von Running Piggy. Wie findet ihr das Strafmaß für die norwegischen Skispringer für die Manipulation der Anzüge? Hatte ich ja unlängst schon mal gesagt, dass es sich nach wie vor wie ein sehr, sehr softes Urteil anfühlt. Dabei bleibe ich auch, denn ja, es gibt ja jetzt nichts, was ihnen aktuell zumindest so richtig wehtut. Denn die Sommerwettkämpfe, ob sie daran jetzt teilnehmen oder nicht, das wäre auch so nicht sicher gewesen. Monetär ist es auch vernachlässigbar, was ihnen da an möglichem Preisgeld durch die Lappen geht. Also das ist wenig empfindlich. Und ja, es mag ihnen wehgetan haben, dass sie nicht bei der Raw Air dabei gewesen sind. Aber letzten Endes dann nur knappe 3 Wochen, lass es am Ende 8 Springen gewesen sein, ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, die sie dadurch verpasst haben. Fühlt sich nach wie vor unrund an und dabei bleibe ich auch. Die Frage von Dadde noch. Gibt es neben Roman Kudelka überhaupt noch tschechische Herrenspringer? Haben wir ja in der letzten Folge oder in der vorletzten, genau, die vorletzte war es, rund ums tschechische Skispringen mal beantwortet, dass es sie noch gibt. Ja, es gibt vor allem auch einen Unterbau, also im Juniorenbereich gibt es da einige Namen, auf die man sich da hoffentlich freuen kann. Die Frage ist natürlich, wie schaffen sie den Sprung in die Weltspitze? Und das ist im tschechischen Skispringen spätestens seit Corona, wenn nicht sogar noch früher schon ein Problem. Und ja, zeigt sich ja auch alleine daran, dass es im COC keinen gab, der in die Punkte gesprungen ist und im FIS Cup unter ferner liefen, so hart das klingt. Dementsprechend klafft da das Loch. Aber wie gesagt, wenn ihr noch mehr Interesse habt, wie es im tschechischen Skispringen so aussieht, dann hört euch gerne diese Folge an. Arzt am Pennen, interessanter Username auf Spotify, fragt, was ist eigentlich mit Polen passiert, dass sie so viel schlechter geworden sind? Auch das wäre Stoff für eine eigene Podcast-Folge. Ich versuche es jetzt hier konzentriert zu beantworten und zusammengefasst. Einerseits, das Team und natürlich auch die einzelnen Springer sind älter geworden. Das macht es schon mal schwieriger, das eigene Level zu halten. Im Idealfall müsstest du es ja eigentlich von Saison zu Saison noch steigern, wenn du ganz vorne mitspielen möchtest, weil die Topspringer schaffen das. Die springen von Jahr zu Jahr besser. Und wenn du schon Schwierigkeiten hast, dein eigenes Level zu halten, wie willst du dann ganz vorne mithalten? Also es ist einerseits die Altersfrage, dann muss man auch klar und deutlich sagen, die Ära Thomas Thurnbichler war jetzt nicht von Erfolg geprägt, was aber auch damit zu tun hatte, dass man sich von Seiten der Springer nicht so auf ihn und seine Methodiken eingelassen hat, wie man das vielleicht müsste, um gemeinsam Erfolg zu haben. Also das Vertrauensverhältnis, muss man jetzt im Nachhinein sagen, das war nicht so, wie es hätte sein müssen, um das erfolgreich zu gestalten. Gerade seitens der Springer, die schon Titel geholt haben, also die berühmten drei von der Tankstelle. Und die waren dann auch nicht so bereit, ihre bekannten Muster und Methodiken aufzubrechen. Und dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig geworden. Und das war natürlich ein Hauptgrund dafür, dass das jetzt so zu Ende gegangen ist. Das andere Thema ist, wie jetzt im Fall von Tschechien auch, dass es nicht gelungen ist, Springer mit Potenzial aus dem Juniorenbereich in den Erwachsenenbereich so rüberzuziehen, dass sie auch Fuß fassen können. Weil welchen neuen Namen außer Pavel Vonsek in den vergangenen Jahren hat es da gegeben, der sich fest etabliert hat? Es hat ihn nicht gegeben. Einerseits haben die Springer vielleicht nicht die Zeit bekommen, die sie gebraucht hätten. Dann gab es so Springer, die vielleicht mal eine Saison gut waren, wie ein Andrzej Stękała. Aber letzten Endes waren die Plätze auch immer besetzt und man hat sich so ein bisschen auf dem Hier und Jetzt ausgeruht. Und jetzt ist es aber an der Zeit, da mal Leute heranzuführen. Wenn du das nicht schaffst und die Alterspräsidenten danken dann irgendwann ab, boah, dann wird es schwierig für das oder noch schwieriger für das polnische Skispringen. Noch ein Dreierpack von Fan of Ski Jumping. Erste Frage, wie siehst du in den nächsten Jahrzehnten die Entwicklung des Skispringens? Das ist eine Frage für die Glaskugel, die besitze ich nicht. Es hängt ja auch viel von den Launen von Sandro Pertile ab. Also natürlich, er ist einerseits unter Zugzwang, auch seitens des Internationalen Olympischen Komitees, was Forderungen stellt, die es ihm ja auch unumgänglich machen, das Skispringen irgendwie anzupassen. Nicht zuletzt durch das Thema Quotenplätze und Gender Equality Agenda. Da ist er einerseits in einem Korsett, in dem er sich nicht so frei bewegen kann. Andererseits, er hat schon wirklich auch sehr, sehr abenteuerliche Vorschläge und Ideen, die ja inzwischen nicht nur hinter vorgehaltener Hand als nicht gut empfunden werden. Also ja, vieles hängt davon ab, wie das Skispringen halt weiterhin regiert wird. Und da maße ich mir keine Prognose an. Also das ist für mich nicht zu prognostizieren. Hingegen, welche Veränderungen würdest du dir wünschen, hat sie noch gefragt. Da kann man auch wieder lange ausholen, aber letzten Endes Veränderungen, einfach nur, dass man den Sport und seine Eckpfeiler auf gesunde Beine stellt. Also Thema Fairness, Gleichbehandlung, Transparenz, das sind so drei Dinge, die für mich essentiell sind. Dann auch nicht immer verzweifelt auf der Suche nach dem nächsten großen Ding zu sein und vor allem die Sportart nicht noch komplizierter zu machen, als sie ohnehin schon ist. Das habe ich auch in meinem Buch Skispringen als Wasserlismus geschrieben, dass man in den letzten Jahren eher viel dafür getan hat, potenzielle neue Fangruppen abzuschrecken und bestehende zu verlieren, als neue zu generieren. Und das ist einfach, weil die Sportart zu komplex geworden ist. Wir leben in einer Zeit, wo die Leute sich nicht großartig mit Dingen beschäftigen wollen, sondern eher berieselt werden wollen. Und dafür sind die Einstiegshürden, die es im Skispringen gibt, einfach zu hoch. Es ist zu komplex. Man müsste wieder einen Schritt Richtung Einfachheit gehen. Und dazu noch die Frage, welche neuen Technologien könnten das Skispringen revolutionieren und warum es in der letzten Saison keine Statistiken zum Skifliegen gab. Das eine hängt ja miteinander, mit dem anderen zusammen. Technologien in dem Sinne, diese Sensorchips wurden halt nicht benutzt. Dementsprechend hattest du keine Daten oder keine akkuraten Daten, die du für die TV-Übertragung hättest auch verwenden können. Also, so gesehen stand das gar nicht zur Debatte, dass es die überhaupt hätte geben können. Ich fände aber, gerade in dem Bereich könnte man Sachen implementieren, um das Skispringen erklärbar und so auch verständlicher zu machen. Zumindest wenn du sehr, sehr gute TV-Experten hast und Leute, die das rüberbringen können. Aber die Kernfrage für den Zuschauer ist ja, warum ist der eine Sprung jetzt besser als der andere? Er muss ja nicht mal zwingend weiter sein, sondern er wird ja unterm Strich besser bewertet, wenn man das so will. Und da müsste man auf jeden Fall ran, das Ganze dann aufzuklären und darzulegen. Ich fand diese Skiflugstatistiken und auch diese Absprunggrafiken, die es dann gab mit der Balance und dem Timing, wie viel zu früh oder zu spät man war oder pünktlich, und auch diese Skizzen, die es da gab, fand ich alles super interessant, macht es super nachvollziehbar, wie gut ein Absprung zum Beispiel funktioniert hat. Oder auch dieses, wie viel Geschwindigkeit gewinnt man im Flug. Das könnte man meiner Meinung nach sogar noch ausbauen und dann anhand der Flugkurven auch erklären, hey, warum hat jetzt dieser Sprung besser funktioniert als der andere? Und im Thema Flug steckt für mich auch noch viel Potenzial, denn es macht ja einen Unterschied, wie du deinen Körper und deine Ski ausrichtest. Manchmal sind es 1-2 Grad, die da Meter ausmachen können. Und das zu erklären, zu verdeutlichen und auch Sprünge zu vergleichen, das fände ich auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant. Ich weiß, dass es sehr, sehr nötig ist, aber meiner Meinung nach würde es helfen, das Ganze nachvollziehbar und greifbarer auch zu machen. Daran anschließend die Frage von Dadde: Wer ist für euch momentan der beste Fernsehexperte im deutschen Raum? Das verknüpfe ich jetzt mit der Frage vorhin, wer mein persönlicher Wunschgast wäre. Ich würde wahnsinnig gerne mit 3 Leuten in größtmöglichen Umfang über das Skispringen philosophieren. Der erste wäre, und das ist jetzt keine wertende Reihenfolge, sondern ich nenne jetzt einfach die Namen so, wie sie mir eingefallen sind. Severin Freund ist mir als erster eingefallen, finde ich wahnsinnig gut im ZDF, einfach weil er sehr eloquent ist, klare Meinungen zu allen Themen hat, die auch sehr, sehr gut verkauft und weil das eben auch angepasst ist ans Publikum, in der Lage ist, sich in jeden Wissensstand innerhalb des Skispringens hinein zu versetzen und dann eine Sprache zu wählen, die die Experten nicht unterfordert und die Neulinge nicht überfordert. Das finde ich sehr, sehr gut. Also er hat da eine sehr, sehr gute Mischung, in dem, wie er Dinge erklärt. Martin Schmidt gefällt mir auch sehr, sehr gut bei Eurosport. Übrigens ja auch zweisprachig, also er macht es ja nicht nur in Deutsch, er macht es auch auf Englisch. Höre ich auch sehr, sehr gerne zu. Ich finde, der hat sich da auch wirklich echt nochmal gesteigert in der Zwischenzeit. Also es war vorher schon auf einem sehr, sehr guten Niveau, aber man merkt einfach, je öfter er das macht, desto besser wird es noch. Und dann noch ein Skisprung-Philosoph geradezu, Werner Schuster, finde ich enorm stark. Also seine Auffassungsgabe, seine Detailversessenheit, auch diesen inneren Drang, alles erklären zu müssen, finde ich einfach sehr, 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 sehr gut. Also ich lerne wahnsinnig viel von ihm, wenn ich ihm zuhöre. Und ja, dementsprechend mal mit einem von den 3 oder vielleicht mit allen 3, vielleicht nicht auf einem Haufen, wobei das auch interessant wäre, aber mit denen zusammen mal so ein Gespräch zu führen, fände ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Und zum Abschluss noch zwei Fragen von Fan of Ski Jumping. Einerseits, was ist eure Meinung dazu, dass es noch andere Skisprung-Podcasts gibt? Ich kann ja jetzt nur für mich sprechen. Ich finde das aber sehr, sehr cool. Weil es zeigt, dass die Sportart nach wie vor eine Relevanz hat, dass es da draußen eine Fanbase gibt, die Content über die TV-Übertragung hinaus konsumieren möchte. Noch dazu, die Skisprung-Podcasts, die ich kenne, haben ja auch unterschiedliche Ansprüche an sich selbst, Ansprüche auch an das Publikum und decken ganz viele unterschiedliche Sachen ab. Also ich würde behaupten, dass es für jeden Skisprung-Fan da draußen den richtigen Skisprung-Podcast gibt. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also das in erster Linie ist ja der Sport im Vordergrund und ich finde, das tut dem Sport auf jeden Fall sehr, sehr gut. Zum Schluss noch die Frage, wo kann man dich nächste Saison treffen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also außer, dass ich davon ausgehe, dass ich 1 bis 2 Tage in Willingen sein werde, einfach weil es räumlich sehr, sehr nah ist und wahrscheinlich werde ich auch wieder in Planitza am Start sein, kann ich dazu noch nichts sagen, weil bei mir im Hintergrund auch gerade sehr, sehr viel passiert, dass sich beruflich auch ein bisschen was wandeln wird. Ja, wird das eine Tendenz sein, die sich fortsetzt im Vergleich zu den letzten Jahren, dass meine Reisebuchungen immer spontaner passiert sind. Also natürlich beantrage ich im Voraus die Akkreditierungen, weil sonst bekomme ich ja keinen Zugang und hätte dann am Ende nur Ausgaben, auf denen ich sitzen bleibe. Das ist Quatsch, das rechnet sich nicht. Aber die Entscheidung darüber, ob ich dann fahre oder nicht, das ist immer spontaner geschehen in den letzten Jahren und könnt ihr mir vorstellen, dass das auch so bleiben wird. Dementsprechend, ja, kann ich dir und euch das noch nicht sagen. Wenn ich was im Voraus weiß, so wie jetzt beim Sommer Grand Prix in Val di Fiemme und danach gab es ja dann auch Leute, die sich bei mir gemeldet haben, dass sie überlegen, dorthin zu fahren, dann werde ich das natürlich tun. Jetzt ist auf jeden Fall noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und daran anknüpft noch die Frage von Felix, der fragt, wie funktioniert der Verdienst als freier Journalist? Letzten Endes, ja, es ist wie in jedem selbstständigen Dasein. Du bist für dich selbst verantwortlich. Es funktioniert mal besser und mal schlechter, wobei ich zum Glück sagen kann, dass es jetzt in der Zeit, seitdem ich das mache, kontinuierlich von Jahr zu Jahr ist die Arbeit zwar auch mehr geworden, aber der Verdienst ist auch besser geworden und zum Glück ist die Zahl der gut bezahlten Jobs auch mehr geworden. So gesehen bin ich jetzt wahrscheinlich so zufrieden wie noch nie zuvor als freier Journalist. Aber klar, es hat natürlich auch seine Nachteile. Du hast nicht fixe Geldsummen, mit denen du planen kannst. Du hast auch keine fixen Termine, mit denen du planen kannst, wann es dann das Geld gibt. Du musst deinem Geld manchmal auch hinterherlaufen, was sehr, sehr nervig ist. Aber so ist es halt und es hat halt seine Vor- und Nachteile. Natürlich ist auch diese soziale Sicherheit nicht so gegeben, wie wenn du jetzt in einem Angestelltenverhältnis bist oder wenn du Beamter bist. Aber aktuell kann ich für mich sagen, es funktioniert gut. Ich hoffe, dass es sich noch ein bisschen steigert. Wenn sich der Trend aus den letzten Monaten fortsetzt, dann macht mich das noch glücklicher, noch zufriedener. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal, was wird. Und damit ist das Q&A also auch im Kasten. Zum Abschluss dieser Folge verrate ich euch noch das Programm für Val di Fiemme, denn es ist Phrasenschwein auf, picke, packe, voll. Schon am Donnerstag, den 18.09., gibt es die beiden Einzelspringen auf der Normalschanze, nämlich um 17.30 Uhr sind die Frauen dran und um 20.45 Uhr die Männer. Am Freitag, den 19., gibt es dann die Qualifikationen auf der Großschanze um 18 Uhr und 21.30 Uhr, wenn es genug Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind. Aber da gehe ich jetzt mal von aus. Wenn nicht, wird das Ganze natürlich dann in Prologe umgewandelt. Am Samstag stehen dann die Einzelspringen auf der Großschanze an. 17.30 Uhr und 20.30 Uhr sind da die Wettkampfzeiten. Und am Sonntag gibt es dann zum Abschluss das Superteam der Männer, nämlich um 17 Uhr. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bedanke mich nochmal für eure Aufmerksamkeit, eure fragen in dieser Folge eure Treue, seitdem ihr die Flugshow hört. Und die nächste kommt dann schon in der nächsten Woche. Und bis dahin gilt natürlich wie immer, fliegt, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.